Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute sprechen wir über ein Thema, das selten aus den Schlagzeilen, aber noch seltener wirklich verstanden ist. Die zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Während die politische Lage immer schwieriger wird, gibt es Menschen, die trotzdem hinschauen, handeln und Verantwortung übernehmen. Einer dieser Menschen ist meine heutige Gästin, Anna Dibari. Sie ist Vorständin bei CI, einer Organisation, die seit Jahren mit ihren Schiffen tausende Menschen aus akuter Lebensgefahr rettet. Sie kämpft für Menschlichkeit dort, wo sie am meisten bedroht ist. Mit ihr wollen wir heute über die Realität auf See sprechen, über politische Hindernisse, die Kriminalisierung von Helfenden und darüber, was es bedeutet, sich trotz allem nicht entmutigen zu lassen. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Anna Dibari. Glück auf!
Vielen Dank. Ja, Glück auf. Vielen Dank für die nette Einleitung und schön, dass ich heute hier sein kann.
Ja, wunderbar. Bevor es losgeht, Anna, Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie bist du im Weihnachtsflow?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, so eine solide 3. Mhm. Irgendwie, ich finde es immer so schwierig, weil gefühlt ja immer diese Vorweihnachtszeit dann irgendwie doch die stressigste Zeit ist. Also auch gerade letzter Monat des Jahres, irgendwie noch kurz bis Ende des Jahres alles zu Ende bringen, was so arbeitstechnisch ansteht. Ja. Aber genau, vielleicht so minimal. Also ich habe schon einmal Glühwein getrunken.
Okay, das ist ja auch schon mein erster Schritt zu 10. Genau. Ja. Liebe Anna, viele kennen dich als Vorständin von CI, aber nicht unbedingt deinen Weg dorthin. Wie hat sich deine persönliche Reise entwickelt, beruflich, politisch und menschlich, bis du erkannt hast, dass Seenotrettung für dich ein Thema ist, für das du dich langfristig einsetzen möchtest?
Ja, lustigerweise, ich glaube auch, wahrscheinlich könnte man fast so Schablonen, was denn wie Leute irgendwie ihren Weg in die zivile Seenotrettung finden, und dann ist wahrscheinlich aber innerhalb dessen auch wieder alles total unterschiedlich. Und es gibt ja zum einen die Leute, die zum Beispiel über, also auch eher die Seefahrt oder, ne, also eher aus Norddeutschland kommen und darüber irgendwie diesen Bezug dazu haben. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich 2020 in den Stadtrat in Bochum gewählt wurde und wir eben im Koalitionsvertrag ein Vorhaben verhandelt haben, was auch in unserem Wahlprogramm stand, was eben war, die Patenschaft für ein ziviles Seenotrettungsschiff zu übernehmen. Und okay, es war jetzt auch nicht so, dass alle da laut Juhu geschrien haben und gesagt haben, das machen wir, aber irgendwie hat es in mir den Ehrgeiz ausgelöst, das auf jeden Fall da rein zu verhandeln, was auch geklappt hat. Mhm. Und dann begann aber die größere Herausforderung, das auch dann wirklich umzusetzen und sich zu fragen, okay, wie kann denn jetzt eine Kommune wirklich so eine Patenschaft übernehmen? Und tatsächlich hat dann habe ich dann irgendwann Erik Marquardt geschrieben und war so, ey Erik, du musst mir mal helfen, wen kann ich denn dazu mal kontaktieren? Und dann kam der Kontakt zu Gordon, immer noch Vorsitzender von CI und eben auch damals schon im Vorstand. Und dann haben wir irgendwie überlegt, wie wir dieses Vorhaben umsetzen können, sodass es auch möglich ist als Kommune. Mhm. Und ich habe das eben dann in Bochum mit begleitet und dieses Modell mitentwickelt. Mhm. Und irgendwie ist es dadurch dann so geblieben, dass ich immer mit Gordon in Kontakt war, wir Ideen ausgetauscht haben und er irgendwann meinte, sag mal, bist du eigentlich Mitglied bei uns? So, willst du das nicht mal werden?
Ja.
Und dann kam so eins zum anderen und wie das dann manchmal in so Vereinen ist, dann dann kommt man da immer mehr rein. So. Und es war aber auch, nachdem wir das da in Bochum eben umgesetzt haben, so ein Anliegen, wo ich gedacht habe, okay, da muss man irgendwie dranbleiben, weil das auch manchmal im Gegensatz zu dem, worüber man politisch so viel redet, was eben sehr Konkretes ist.
Ja, auf jeden Fall. An dieser Stelle liebe Grüße an Gordon Isler. Der war auch schon vor 2 Jahren hier bei mir im Podcast, über den du das dann Ganze gestartet hast. Sehr interessant. Jetzt ist Bochum, auf Landkarte hat es nicht sehr viel von Wasser umgeben. Wie kam das so im Umfeld an, wo gesagt wurde, ja, wie Seenotrettung, was haben wir denn damit zu tun? Oder gab es überhaupt diese Frage?
Natürlich, also ich glaube, auf zwei Ebenen kann man sich das anschauen. Wenn man Kommunalpolitik macht, dann wird man das, glaube ich, nachvollziehen können. Allerspätestens als zweite, dritte Frage wird immer aufgemacht, dürfen wir das denn als Kommune und ist das möglich? Mhm. Und natürlich auch an der Stelle ist der unmittelbare Bezug jetzt nicht so gegeben, wie wenn etwas auf dem eigenen Stadtgebiet passiert. Aber genau da kam eben der Punkt auf, das ist was auf dem Mittelmeer passiert und was aber schon auch was mit uns und unserer Verantwortung in Europa zu tun hat. Und ich glaube, das Modell, was wir dann eben gefunden haben, um das auch kommunalrechtlich möglich zu machen, ist zu sagen, für jeden Euro, den wir aus der Bochumer Zivilgesellschaft an Spenden sammeln, legt die Stadt bis zu einer Höhe von 30.000 Euro einen Euro drauf.
Okay.
Und das ist eben der Punkt, wo ich das so toll fand, was mich auch irgendwie immer wieder hoffnungsvoll macht, weil wir das auch gerade in anderen Kommunen sehen. Es wurden weit über 30.000 Euro in der Bochumer Zivilgesellschaft gesammelt.
Ja.
Und es waren dann Kirchen dabei und andere Religionsgemeinschaften. Mhm. Und beim Stadtfest wurde gesammelt und so. Also an ganz vielen Stellen war eigentlich die Resonanz in der Stadt eine total positive, auch von Menschen, die sonst vielleicht gar nicht so den Bezug zu dem Thema haben.
Ja. Wow, das hätte ich so jetzt eigentlich nicht erwartet, weil in der Normalfall ist der Deutsche ja eher negativ eingestellt. Bö, warum, wieso und so und deswegen, aber finde ich total cool, super.
Ja, ich meine sozusagen auf die Downside des Ganzen und was parallel irgendwie auch im Netz passiert und und was sich vielleicht auch seit dieser Zeit 2021 nochmal auch gedreht hat, migrationspolitisch in der Art, wie wir darüber reden. So, da kann man wahrscheinlich ganze Bücher drüber schreiben oder jeden Tag sich dutzende Presseartikel ausdrucken.
Ja.
Das geschieht natürlich gleichzeitig, aber ich glaube, ich finde es immer so wichtig, dass man da auch hinschaut und eben das nicht als so ein alles ist verloren Ding framed, sondern auch immer dahin guckt, wo gelingt es denn auf häufiger kommunaler Ebene, da trotzdem auch sowas umzusetzen, wirklich.
Ja. Ja, ist auch noch ein weiteres Zeichen, dass kommunale Politik auch was bewirken kann. Ne? Man denkt ja immer
da
Kommunalpolitik.
Ja, da sehr, sehr gerne zu.
Ja, nein, ich meine, das heißt ja immer so, ja, die haben eine Sporthalle eröffnet oder haben einen Parkplatz, ein Parkhaus eröffnet, aber so ein Schiff zu helfen, so zivile Seenotrettung, ist da schon was Großes, ne?
Ja, und ich glaube, und ich bin natürlich großer Fan von Kommunalpolitik, weil ich glaube, das ist eine ganz unterschätzte Ebene, wenn es eben auch darum geht, wie kann denn Politik überhaupt noch zeigen, dass auch Sachen gelingen und dass sich Politik eben den Anliegen annimmt von dem, also weil es um den Schulweg der Kinder geht und so. Aber eben auch bei solchen Themen, dass ja häufig die Leute sind, die ganz nah dran sind, wo die Wählerinnen und Wähler die Leute persönlich kennen und das dann eben manchmal die Wege sind, die es braucht, um auch solche Anliegen wieder gesellschaftlich zu diskutieren.
Was bedeutet dir humanitäres Engagement grundsätzlich?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, das ist immer, also ich glaube, was so Engagement, dieser Begriff ist natürlich auch groß. Für mich ist, glaube ich, immer das irgendwie fast so ein No-Brainer gewesen, wo ich gar nicht denke, ach ja, das mache ich jetzt so on top und das finde ich total toll und das irgendwie, damit will ich jetzt meine Zeit füllen, sondern was, wo man irgendwie auch so reinrutscht aus so einem tiefen Verantwortungs- und teilweise auch Verpflichtungsgefühl, weil das ja was ist, wo man, glaube ich, wenn man in Europa, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, an vielen Stellen schon sich irgendwann mal damit auseinandersetzen kann, was hat man denn eigentlich für Möglichkeiten gehabt, die andere Leute nicht haben. Und es da irgendwie genau, dieser Humanitätsbegriff dann immer so sehr aufgeladen ist und den kann man auch, glaube ich, philosophisch und anderweitig sehr gut füllen, aber irgendwie ganz praktisch eigentlich was ist, was einfach an so ein Gerechtigkeitsempfinden total anknüpft, ne? Wo ich mir denke, so die Frage stellt sich mir gar nicht so richtig, weil ich irgendwie einfach das Gefühl habe, okay, also ich habe ja gerade die Möglichkeiten, was zu tun und natürlich habe ich auch nicht jeden Tag das Gefühl, oder ist man total wirksam und alles klappt, so wie ich mir das vorstelle. Aber wo das irgendwie dann schon was ist, was einfach irgendwie mir sinnvoll erscheint. So. Und ich glaube, das kann in ganz verschiedenen Bereichen der Fall sein, aber bei mir ist eben dieses zivile Seenotrettungsthema da immer noch mal eins, wo ich mir denke, das ist ja was, wo, wenn man jemanden auf der Straße fragen würde, findest du, dass Menschen ertrinken sollen? Ich glaube, man bei 100%, also und da würde ich wirklich meine Hand für ins Feuer legen, Leute natürlich sagen würden, nein. Also wenn jemand vor mir im See da in Seenot ist oder vorm Ertrinken ist, dann mache ich was, damit das nicht passiert. So. Und das will nicht in meinen Kopf, dass wir das irgendwie, nur weil das ein paar hundert oder tausend Kilometer weiter entfernt ist, uns das auf einmal egal ist. So. Und deswegen ist das, glaube ich, immer schon auch verbunden mit so einer Frage, in was für einer Gesellschaft will ich denn leben? Auf jeden Fall eben nicht in einer, der das total egal ist.
Ja. Ich sage immer, man kann auch sagen, Mensch sein einfach, ne? Also offen sein, nach links und rechts gucken, was passiert hier so und wie ist so das Gerechtigkeitsgefühl dafür, ne?
Ja, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist, glaube ich, manchmal in so einem irgendwo ja faktisch hochpolitischen Feld, in dem sich zum Beispiel die zivile Seenotrettung gerade irgendwie auch befindet, wo ich mir immer wieder denke, eigentlich finde ich das eine mega unpolitische Frage. Also wir diskutieren da jetzt, ne, also über was, wo ich mir denke, das ist halt so, also eigentlich ist es total unlogisch.
Ja, auf jeden Fall. Also ihr kennt es. Ja, die Erkenntnis hatte ich auch schon mit Gordon vor 2 Jahren gehabt. Also eigentlich ist das doch eine total logische Sache, dass du Menschen hilfst, vom Ertrinken zu retten. Also, hä? Worüber reden wir hier, ne?
Ja, voll. Und das Ding ist ja, ihr habt schon vor 2 Jahren drüber geredet. Das ist ja das gleiche Ding, was man sich vielleicht auch vor 10 Jahren dachte, als die zivile Seenotrettung eigentlich begonnen wurde. Das ist jetzt übergangsweise mäßig und dann reißt sich da die Europäische Union schon wieder zusammen und das ist natürlich immer noch was, wo ja irgendwie Zivilgesellschaft immer ein bisschen darauf hinarbeitet, sich selber überflüssig zu machen. Wenn wir aber realistisch Bilanz ziehen, natürlich ganz weit davon entfernt sind, dass wir sagen, unsere Arbeit ist getan, so jetzt machen wir wieder das die eigentlich verantwortlich wären.
Wird die zivile Seenotrettung zu sehr politisiert?
Ich glaube, sie eignet sich natürlich einfach von einer bestimmten politischen Richtung so total gut dafür, sie zu instrumentalisieren. Man kann da ja wirklich die auch ehrlicherweise ekligsten Narrative drum bauen. Also das hat irgendwie vielleicht angefangen mit so einem Matteo Salvini als Verkehrsminister in Italien. Also manchmal auch Sachen, die ich gar nicht so unbedingt wiederholen will, weil die auch vielen so schlimm sind. Aber ich glaube eben schon, dass sie sich gerade so gut dazu eignet, sich zu instrumentalisieren, auch nach 10 Jahren immer wieder Narrative aus der Mottenkiste zu holen von Pull-Faktoren und so, für die es wissenschaftlich keine Belege gibt. Und es ist irgendwie immer so plakativ, weil diese Bilder so gut funktionieren, auch aus einer anderen Sicht. Und das ist, glaube ich, schon was, wo wir auch immer wieder sagen, das, was wir machen, ist ja natürlich irgendwie politisch, aber in allererster Linie erstmal eine humanitäre Arbeit auf dem Mittelmeer. Aber sie wird eben politisiert. Und das ist natürlich immer der Punkt, wo man irgendwann entscheiden muss, wo machen wir einfach stur unsere Arbeit weiter und beharren auch darauf. Und wo reagiert man natürlich auch darauf, weil wir natürlich darauf reagieren müssen, in welchem Umfeld wir überhaupt noch agieren können oder auch reagieren müssen. So.
Ja,
das heißt, sehe ich, ja, ist inzwischen schon auf jeden Fall der Fall.
Kannst du mal für unsere Hörer so Schritt für Schritt erklären, wie eine Rettungsmission tatsächlich abläuft, von der ersten Information über ein Boot in Seenot hin zum Moment, in dem gerettete Menschen sicher bei euch an Bord sind? Was passiert im Hintergrund, was kaum jemand mitbekommt?
Naja, vielleicht muss man auch nochmal sagen, tatsächlich sind wir auch heute jetzt auf die letzte Mission, also jetzt, wenn wir aufnehmen, ist der 9. Dezember, so aufgebrochen, also das ist jetzt die 7. und damit genau die letzte Mission in diesem Jahr und fahren nochmal raus und die Vorbereitung startet natürlich schon viel, viel früher, also unsere Crew hat dann, also bestehend auch natürlich aus Positionen wie dem Kapitän, aber eben auch also anderen Positionen, die eben besetzt werden und damit sich so eine Crew eben auch einspielt auf verschiedene Szenarien und so vorbereitet ist, gibt es natürlich ganz viele Trainings vorher, die Crew dann bei uns sozusagen ausgehend von unserem Basecamp in Sizilien durchführt, bevor sie dann auch auf die Mission aufbricht. Das hat auch immer mit verschiedenen Szenarien zu tun. Also gerade konnten wir zum Beispiel nicht wie geplant jetzt schon am Wochenende aufbrechen, einfach aufgrund der Wetterlage, die wirklich so schlecht war, dass es nicht möglich war. Genau, und dann fährt eben die Crew raus und was ja inzwischen einfach der Fall ist und ich glaube, da kommt man auch sehr schnell zu diesem Punkt, also in was für einem Umfeld agieren wir eigentlich, dass eben es sozusagen ja bekannt sein muss, wo es einen Seenotrettungsfall gibt und viele dieser Informationen eben keine Koordination sind über die Seenotrettungsleitstellen in den sogenannten SAR-Zonen, also das Mittelmeer ist dann eingeteilt in die italienische, in die maltesische, in die libysche SAR-Zone, wo es eigentlich ja verantwortliche Behörden gibt, die auch Seenotrettungsfälle koordinieren. Und wenn dann eben klar ist, die CI-5 als Schiff ist da in der Nähe und könnte diesen Seenotrettungsfall erreichen, dann koordiniert sie das, und das ist aber faktisch gar nicht der Fall. Deswegen hat es eben, es gibt schon die Fälle, aber zum Beispiel von über die maltesischen Seenotrettungsleitstellen, das ist schon lange nicht mehr so, dass das eben geschieht. Deswegen gibt es eben auch Zivilgesellschafter, das zivile MRCC, also Civil MRCC, dann gibt es das Alarmphone mit einer Nummer, wo sich eben Menschen auch melden können in Seenot, sodass Informationen bekannt sind. Es gibt die Aufklärungsflüge über dem Mittelmeer, die diese Informationen weitergeben und wo dann über verschiedene Kanäle eben, und dann, gut, das läuft dann sozusagen über Funk, aber genau, kommuniziert wird, wenn es einen Seenotrettungsfall gibt, der erreichbar ist. Und wenn dann sozusagen die CI-5 in der Nähe ist, dann wird sozusagen dahin gefallen. Das sind natürlich auf dem Mittelmeer einfach auch Distanzen, die erstmal erreicht werden müssen, und leitet dann so eine Rettung ein, wo wir sozusagen dann nicht mit dem Hauptboot direkt dahin fahren, weil das ja auch also teilweise einfach technisch gar nicht geht oder dann einfach mit Wellengang und allem drumherum schwierig ist, aber dann eben so eine Rettung durchführt und die Menschen bei uns an Bord nimmt. Wir haben dann ja, wir kooperieren mit German Doctors, haben also medizinisches Personal auch an Bord, um akut zu reagieren. Dann läuft eben auch ganz viel sozusagen Dinge ab, die behördlich geregelt werden müssen. Also dass klar ist, wer wird an Bord genommen, an wen werden die Informationen kommuniziert, sodass uns dann eben nach der Rettung ein sogenannter sicherer Hafen zugewiesen wird, wo wir dann hinfahren und die Menschen ausschiffen. Und das ist aber, und ich glaube, da kommt man dann sehr, sehr schnell in die Situation von, wo agieren wir oder in welchem Umfeld agieren wir auch gerade politisch, dass eben nicht mehr gesagt wird, okay, also der nächste sichere Hafen wäre für euch Lampedusa, dann fahrt doch mal nach Lampedusa, sondern dann wird uns eher nicht mal ein Hafen in Sizilien zugewiesen, sondern noch weiter nördlich, was eben bedeutet, dass auch in sehr, sehr schwierigen Konditionen die Menschen noch mal mehr als einen Tag, mehrere Tage an Bord sein müssen, ohne eben eine ausreichende Versorgung, auch bei jetzt im Winter bei ganz schlechten Wetterbedingungen und so weiter. Und wo wir eben jetzt gerade auch eine Situation haben, wo wir mit der CI-5 ein kleineres Schiff haben, aber es auch vorher so war, dass man dann eben versucht hat, uns ganz schnell wieder aus dem Einsatzgebiet auch rauszuholen, auch wenn wir noch mehr Menschen hätten retten können. So. Genau, und das sind da natürlich immer dann auch ganz weitgehende, auch immer wieder weitere Versuche, dass uns doch ein näherer Hafen zugewiesen wird, wo sich aber häufig eben auch verweigert wird und wir dann sozusagen gezwungenermaßen diese Wege auch auf uns nehmen, bis wir dann sozusagen die Person sicher an Land bringen können und damit eben auch die Arbeit von CI dann sozusagen endet.
Ganz kurz zum Verständnis, wenn ihr eine Meldung bekommt, ihr dürft nicht in den Hafen fahren, ihr müsst noch weiter nördlich fahren. Kommt das von der Küstenwache oder wer gibt euch da die Anweisung, in welchen Hafen ihr einfahren könnt?
Das ist sozusagen ein MRCC, also das ist eine Behörde, die dem italienischen Verkehrsministerium untergeordnet ist und eben diese Anweisung rausgibt. Genau.
Okay. Jetzt habe ich noch eine furchtbar technische Frage. Wie viele Boote habt ihr?
Gerade betreiben wir eins. Genau. Also wir betreiben die CI-5.
Ja.
Genau. Und das ist also unsere ehemalige CI-4. Die ist ja auch weiterhin im Einsatz durch eine andere Organisation.
Ja.
Genau. Und das ist natürlich immer wieder auch eine Frage, mit welchen Schiffen. Also in der sozusagen jetzt zehnjährigen Vereinsgeschichte von CI hat es ja auch mehrere Schiffe gegeben.
Ja.
Ein Trend, der lange dahin ging, irgendwie auch größere, mehr Rettungskapazitäten und so. Aber das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns stellen. Was macht denn auch in der politischen Situation, in der Situation eben sozusagen abhängig davon, was auch gerade, sozusagen wie viele Personen auch durchschnittlich bei so Rettungen an Bord sind, was ist da gerade einfach auch sinnvoll für uns, genau. Und was ist machbar, genau.
Ja. Wie viele Menschen könnt ihr auf der CI-5 aufnehmen?
Um die 100 Personen,
genau. 100 Personen, okay.
Ja.
Okay.
Genau, und das sind natürlich auch Fragen, die damit zu tun haben. Also auf der CI-4 konnten zum Beispiel deutlich mehr Personen aufgenommen werden. Und das ist aber eben so ein bisschen das, wo sich auch zeigt, mit dem Piantedosi-Dekret, was die italienische Regierung verabschiedet hat irgendwann, hat sich eben auch ergeben, dass eigentlich nach jeder durchgeführten Rettung eben direkt einem Hafen zugewiesen wurde. Mhm. Das heißt, wir konnten dann gar nicht im Einsatzgebiet bleiben und sozusagen auf den nächsten Seenotrettungsfall warten und die Menschen auch an Bord nehmen, sondern hatten an vielen Stellen eben auch Kapazitäten, die dann gar nicht ausgeschöpft waren. Mhm. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen auch diese Dynamik, in der sich, also ich glaube, da irgendwann steigen wahrscheinlich einige aus, weil das schon sehr technisch wird, aber ist so ein bisschen eben auch die Situation, in der wir uns immer wieder auch dann befinden und überlegen müssen, wie gehen wir damit um.
Auf jeden Fall. Viele stellen sich ja so die Seenotrettung sehr technisch, logistisch vor, aber was bedeutet das emotional? Wie fühlt es sich an für die Crew, wenn man Menschen findet, die schon Stunden oder tagelang auf dem Meer treiben und man weiß, man ist vielleicht die letzte Hoffnung? Werden die auch so ein bisschen geschult auf diesen emotionalen? Ich meine, es ist ja keine Südseereise, was ihr da veranstaltet. Das ist ja wirklich Leben retten und das kann ganz schön belastend sein.
Auf jeden Fall. Und da gibt es wahrscheinlich Personen, die dir da nochmal viel besser auch davon berichten könnten, was bedeutet es denn konkret auch nach so einem Einsatz. Natürlich gibt es, ich glaube, da ist auch der Zusammenhalt in der Crew total wichtig, eben einen Austausch zu haben, vor der Mission, in Trainings genau über solche Situationen zu sprechen, durchzugehen. Was kann es auch für kritische Sicherheitssituationen geben? In was für einem Umfeld befinden wir uns auch da, nahe der libyschen Saarzone, wo die sogenannte libysche Küstenwache unterwegs ist und es mehrere Berichte, Bilder gegeben hat und wir eben damit konfrontiert sind, dass da geschossen wird auf Schiffe. Also all das kommt ja noch erschwerend hinzu und und bedeutet eben auch, dass nach Mission sozusagen es da Check-ins gibt. Sicherlich ginge da immer auch mehr. Das ist natürlich immer die Frage auch, was ist leistbar für uns als Organisation. Ich glaube, man muss nur immer auch, und das ist auch ein Eindruck, den mir viele schildern, dass das natürlich total einen auch mitnimmt. Ich glaube, das verändert auch eine Sicht total darauf, weil Leute zu uns kommen. Zum einen haben wir eben die Schiffscrew, die das auch beruflich macht. Zum anderen sind das Personen, die irgendwie aus ihrem Arbeitsalltag dazukommen, ehrenamtlich so einer Teil so einer Crew werden und das ein totaler Kontrast ist. Und ich glaube, gleichzeitig beschäftigt uns aber ja auch an vielen Stellen dieses, in was für einer privilegierten Situation sind wir natürlich immer noch im Gegensatz zu den unvorstellbaren Situationen, die es dann wirklich für die Menschen bedeutet, die tagelang in Seenot waren. Ich glaube, da wird teilweise so eine Frage aufgemacht von, also natürlich werden auch da Vulnerabilitätsprüfungen irgendwie vorgenommen, Menschen oder Personen, die schwanger sind an Bord, Kinder, die an Bord sind. So, ich glaube, das sind natürlich nochmal ganz, ganz besonders betroffene Gruppen. Aber ich glaube, für all diese Gruppen sind das natürlich ist das was wir gar nicht leisten können an Bord. Und wo ja auch wir leider wissen, dass in Europa an den wenigsten Stellen oder ich würde mal sagen an kaum einer Stelle eigentlich dieses System das auffängt, dass diese Traumata und diese unvorstellbaren Bedingungen und Situationen, die Menschen vor und auf ihrer Flucht erlebt haben, irgendwie aufgearbeitet werden. Deswegen finde ich, muss man das fast immer nochmal so ins Verhältnis setzen.
Absolut.
Und da irgendwie drauf schauen. Das ist, glaube ich, da sind wir dann immer wieder an diesem Punkt, wie kommt man auch mit Betroffenen ins Gespräch, wo lässt man Betroffene zu Wort kommen und wie verändert man, also und wer führt eigentlich diese Debatte über Migration bei uns? So.
Ja, auf jeden Fall. Immer wieder kommt dann so die Frage auf, warum Menschen diese riskante Überfahrt überhaupt wagen. Du hast viele Berichte und Schicksale gehört. Welche Gründe und Geschichten begegnen dir besonders häufig und was würdest du Menschen sagen, die schnelle Urteile fällen?
Ja, ich glaube, also ich finde es immer so schwer, weil diese, also ich habe immer den Eindruck, dass die Migrationsdebatte, wie sie hier geführt wird auch gerade, die hat ja wenig Interesse da, also das sind halt so schnelle und teilweise irgendwie so aufgeschnappte Thesen, die man dann mal wiederholt und die meine, also ja, hat glaube ich jeder ausreichend gehört, brauche ich wahrscheinlich gar nicht wiederholen. Und es glaube ich teilweise total schwer ist, da durchzudringen mit einer anderen Erzählung. Also ich würde immer sagen, am ehesten gelingt das noch im direkten Gespräch, aber und da kann man auch über verschiedene Punkte irgendwie reden, wie bringt man denn Situationen oder bringt man mehr Menschen in die Situation, selbst darüber nachzudenken, wie sie sich verhalten würden, wenn das sie und ihre Familie betrifft, aber finde ich fast schwer zu sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ist einfach diese Migrationsdebatte und diese einfach irgendwie wiederholten Sprüche, was sich so überall sagen lässt und wo das gesellschaftlich so akzeptiert ist, dass man das irgendwie immer wieder bringen kann und das wie so abgespult ist von so einem Rekorder, ohne dass die Leute sich mal Gedanken darüber machen, ob das jetzt, das will ich jetzt gar nicht aus so einer moralischen Überheblichkeit sagen, aber ob das irgendwie Sinn macht, was sie da sagen, so, weil das irgendwie inzwischen so ein vorherrschendes, auch mediales Narrativ geworden ist. So. Also und ehrlicherweise habe ich da das Gefühl, das ist wahrscheinlich auch eine Vermischung von verschiedenen Faktoren, aber hat halt teilweise gar nicht so einen inhaltlichen Kern.
Ja, okay. Ja, ich finde es halt immer so kurz gedacht. Also da kommen Menschen, warum auch immer, also ich sage nicht ich, sondern einige Menschen sagen das und wollen hier nach Europa kommen und wollen sich dann hier ein schönes Leben machen. Aber die Wahrheit liegt ja, in Afrika brennt es ja. Also gerade Thema Sudan. Wir sollten alle viel mehr über den Sudan sprechen, was da gerade unten passiert. Und dass Menschen so etwas ausblenden, warum die Leute übers Mittelmeer flüchten.
Ich glaube, das wird einfach so ein bisschen entkoppelt voneinander. Ne? Also Menschen können ja irgendwie, also können anerkennen, ja, da im Sudan passiert was. Afghanistan, dann diese Frage von Pakistan, wir sehen das auch gerade wieder, aber sozusagen dieser Schluss oder die Akzeptanz dessen, dass das bedeutet, dass Menschen eben auch einen Gründe haben, nach Europa, also sich auf den Weg nach Europa zu machen, es wird dann davon so ein bisschen entkoppelt, weil man irgendwie hier, glaube ich, einen Diskurs zu Migration führt, der ja wenig mit den Menschen zu tun hat. Also es geht ja ganz viel um Zahlen senken. Also der ist ja unfassbar technisch so. Der entmenschlicht ja total. Und ich glaube, in diesem ganzen Diskurs ist das eben auch abhanden gekommen, das so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, aber das miteinander zu verknüpfen, wo es darum eigentlich geht. So. Und ich glaube, an irgendeinem Punkt, das merkt man ja auch, wenn Narrative sich einmal so durchgesetzt und festgesetzt haben, dann werden sie auch an weniger Stellen eben hinterfragt und einfach, dann reproduzieren sie sich selber so ein bisschen. Und ich glaube, das ist eben dieser Punkt, der sich manchmal politisch gar nicht so alleinig lösen lässt, sondern der ganz viel damit zu tun hat, wie auch gesellschaftlich und an welchen Stellen dem auch immer wieder widersprochen wird.
Ja, ja. Eines dieser Narrative lautet ja auch, NGOs seien ein Pull-Faktor und würden Schlepper unterstützen. Du hörst dieses Argument bestimmt sehr häufig in Gesprächen. Wie entgegnest du darauf? Wie nimmst du solchen Menschen so den Wind aus den Segeln? Hast du da schon eine Taktik?
Ja, ich meine, also es gibt natürlich, also so eine Taktik ist irgendwie auch, also es gibt auch wellenweise das, wo wir das so zu hunderten Kommentaren online lesen. Ich glaube, Twitter oder X, ne, das ist ja jetzt seit ein paar Jahren, kann man auch einfach lassen, ne, weil das, also schult man sich so, das schwemmt da so rüber. Ja, da ist einfach auch ehrlicherweise die Taktik irgendwie Ignoranz, weil ich mir auch immer überlege, also investiere ich jetzt meine Energie da rein, dass jemand das irgendwie vielleicht falsch verstanden hat oder verstehen möchte oder möchte der einfach auch disqualifizieren. Und natürlich, also genau zu diesen Pull-Faktoren, ich glaube, man kann immer wieder sagen, also wie kommst du auf die Idee, wir haben keine Zahlen, die das belegen. Was wir hingegen durchaus belegen können, ist, dass wenn sozusagen Fluchtrouten, also wenn illegalisiert wird auf Routen, Menschen nicht aufhören zu fliehen, sondern die Flucht gefährlicher wird. Dann auf dem Mittelmeer, ich glaube, wenn man sich das mal angeschaut hat, dann ist das eben auch mit Pullbacks auf dem Balkan, also über die Balkanroute total ersichtlich. Das ist, glaube ich, was, wo man immer wieder, also wo man das höchstens an vielen Stellen eben jetzt nicht über sozusagen diese Sachargumente, sondern irgendwie auch anhand von Geschichten und anhand dieser, diesem Versuch auf die Ebene zu kommen, was würdest du denn tun? So. Aber ich glaube, das ist natürlich irgendwie das wahrscheinlich häufigste Narrativ. Was, glaube ich, ganz, ganz viel auch versucht wird, ist da so ein bisschen suggestiv uns irgendwas zu unterstellen. Also das hat ja jetzt auch ein Bundeskanzler gemacht, als er sich dann da irgendwie hingesetzt hat. Und dann sind wir jetzt nicht mehr die zivile Seenotrettung, sondern ich überlege gerade, wie er uns da genannt hat, sozusagen die private Seenotrettung. Und also wird da da werden wir einfach in ein anderes Licht gerückt, als wir eigentlich da auch sind. Dann wird es als unwirksam dargestellt von dem Außenminister und so. Man fragt sich so, naja, also was ist denn dann wirksam, wenn die EU ja wirklich gar nichts macht und es also ihr Geld lieber in Grenzabwehr steckt. So. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen genau der immer währende Konflikt zwischen, wo stecken wir auch unsere Energie rein, wen wollen wir überzeugen und wer bringt eben auch die Offenheit mit, sich diesen Themen eigentlich anzunehmen.
Na klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal auf eure Organisation blickst, wo liegen aktuell die größten Herausforderungen? Finanziell, technisch, personell? Und was bräuchtet ihr, um eure Mission langfristig weiterführen zu können?
Also, das sind natürlich so, also die zivile Seenotrettung und auch wir als Organisation sind natürlich gewachsen. Und was, glaube ich, total toll ist, ist, dass wir eben hauptamtlich gewachsen sind mit einem Team in verschiedenen Bereichen. Und ja, daher kommen, dass wir eben auch eine Organisation war, wo seit jetzt auch über 10 Jahren einfach ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement rein wird. Ob das eben Leute sind, die bei den Missionen mitfahren, die in Lokalgruppen aktiv sind, unsere Vereinsmitglieder und so weiter. Und wir aber natürlich gleichzeitig totale Herausforderungen haben, eigentlich sozusagen unsere Arbeit, also ich glaube, das Fortführen einfach unserer Arbeit auf dem gleichen Niveau wird an vielen Stellen einfach immer anstrengender, weil die politischen Restriktionen so viel härter werden. Also dann, ich hatte gerade so diesen Punkt von weit entfernte Häfen, dann kommt das Piantedosi-Dekret dazu, wir könnten jetzt über die Festsetzung von Schiffen sprechen, die Kriminalisierung von Helferinnen und so weiter, also die Liste, da, ich glaube, das, ne, jetzt auf europäischer Ebene werden die nächsten Asylrechtsverschärfungen vorbereitet und beschlossen mit den Stimmen von Rechtsaußen. So. Also ich glaube, das ist einfach immer wieder was, wo man sozusagen, wo die große Herausforderung immer darin liegt, dass man eigentlich gar nicht weiß, was als nächstes kommt und diese Situation sich eigentlich nie einstellt, wo alles planbar wird. Also wir können jetzt nicht sagen, nächstes Jahr agieren wir nach Schema XY und davon ausgehen, dass das wirklich eintritt, sondern ganz viel damit zu tun. Und schlägt sich dann natürlich nieder in Fragen von Einsätzen und so weiter. Ich glaube, was man auch nicht ausblenden kann, ist eben dieser finanzielle Aspekt in Zeiten, in denen eben auch da zum Beispiel die Bundesregierung die Förderung von 2 Millionen jährlich für viele Organisationen, also das hat natürlich uns auch nicht ermöglicht, da einfach zu sagen, wir müssen uns um nichts anderes mehr kümmern, aber es war schon auch ein Beitrag, der uns jedes Jahr geholfen hat und das bricht mal eben weg. Und gleichzeitig brechen unfassbar viele Gelder in der humanitären Hilfe weg. Und das sind natürlich auch Anliegen, die dann um Geld in Zivilgesellschaft und mit Spenden und so werben. Und wo wir uns immer wieder auch was überlegen müssen, damit Leute sagen, ja stimmt, die zivile Seenotrettung, die uns auch noch, da spende ich jetzt mal dieses Jahr vor Weihnachten hin. Und das sind, glaube ich, deswegen ist sozusagen die Herausforderung manchmal, dass das alles gleichzeitig passiert. Und wir uns irgendwie um all diese Fragen immer wieder kümmern müssen und dann natürlich noch besser werden wollen.
Auf jeden Fall. Ja, das ist ja so eine Haushaltsfrage. Ich gebe Geld für Verteidigung aus, ne? Also jetzt Unsummen. Bei Rheinmetall knallen die Sektkorken und die zivile Seenotrettung wäre so ein bisschen außen vor. Ne? Das ist natürlich auch irgendwie total Irrsinn eigentlich, ne?
Ja, total. Also ich glaube so, dass ich bin gar nicht so ein Freund davon. Also ich meine, Mein Lieblingsvergleich aus so einer Haushaltsebene ist natürlich, dass man sagt, okay, also für 2 Millionen Haushalt für die Seenotrettung ist nichts da. Und wenn man das mal sich anschaut, das sind halt 0,0004% des Bundeshaushalts. Also damit konsolidiert man keinen Haushalt. Und gleichzeitig gibt Deutschland sehr viel Geld an die Europäische Union. Und wenn man sich den Frontex-Haushalt anschaut und was da auch immer wieder für Riesensummen beschlossen werden, dann sind 2 Millionen die Summe, die Frontex in 4 Tagen kriegt. Also so, das ist dann eher mein Problem. Und also ich sehe uns gerade gar nicht als Akteur, der in der Verantwortung und in der Pflicht ist, darüber zu diskutieren, sind die Verteidigungsausgaben des Bundes gerade richtig oder so. Ich denke mir nur halt, also wenn man das Geld hat, dann hat man mindestens das Geld und eigentlich auch noch einen Spielraum, der viel größer ist für uns. Und das inkludiert eben auch ganz den ganzen Bereich der humanitären Hilfe an anderen Stellen, weil wir natürlich, also das, da kann man sich auch Studien zu anschauen, aber natürlich irgendwie klar ist, dass wenn Gelder für Entwicklungszusammenarbeit, für humanitäre Hilfe verloren gehen, dass schon allein monetär die Folgekosten viel, viel höher sind. und das Leid eben vergrößert wird. So. Und ich glaube, da stehen wir eher global gesehen, auch in Zeiten von Konflikten und Krisen am Anfang und eben nicht am Ende dessen, was uns noch erwartet. Und eben auch, wenn man sich in diese ganzen Länder, in diesen Ländern umschaut, aus denen Menschen fliehen, dann kann man sich natürlich auch die Ursprünge und Ursachen von diesen Konflikten anschauen. So. Und ich glaube, auch da ist eben eine Verantwortung von Deutschland und Europa da, eben dann nicht auf einmal, so musst du jetzt in dem Haushalt zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Wie stellst du dir eigentlich die Zukunft der Seenotrettung in, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren vor? Wird sie schwieriger, professioneller, internationaler oder droht sie vielleicht sogar ganz blockiert zu werden?
Naja, ich glaube, also wenn man hier eine Giorgia Meloni oder gewisse andere Leute erfragen würde, dann versuchen die natürlich auch seit jetzt knapp 10 Jahren uns das Leben schwer zu machen und es ist ihnen nicht gelungen und ich gebe da die gar nicht so kontroverse These ab, dass wir auch weiterhin alles tun werden, dass sie uns sozusagen nicht stoppen, weil wir ja immer wieder betonen, das finde ich auch so wichtig und all die Gerichtsverfahren, die gerade in Italien gelaufen sind und laufen, geben uns eben recht, dass wir sagen, wir sind die Akteure auf dem Mittelmeer, die sich an internationales Recht halten, an Übereinkommen, die eben international geschlossen wurden. Und das werden wir nicht aufgeben. So. Und trotzdem ist natürlich damit zu rechnen, dass auch diese Akteure alles tun werden, um uns das Leben schwerer zu machen. Und wir werden dann die sein, die das besser machen und die sich da Neues überlegen. So. Also das ist schon meine Grund Überzeugung auch dazu, weil da ja auch sehr kluge Organisationen und Menschen tagtäglich dran arbeiten. Mhm. Wenn ich jetzt ein Ziel oder einen Traum hätte, dann wäre das natürlich, dass wir irgendwie, also es gibt ja auch Modelle dazu, wie könnte denn eine europäische Seenotrettung aussehen und im allerbesten Fall natürlich, wie könnte eigentlich die Welt aussehen, in der das nicht notwendig ist. Ja. Aber ich glaube, für den Moment muss man eben auch, und das ist sozusagen, wenn wir dann in die konkrete Planung gehen von, was haben wir auch vor, dann arbeiten wir natürlich daran, wie können wir eigentlich mit unserer Organisation so viele Menschenleben wie möglich retten und das eben immer in einem, ja, also mit einem Blick darauf, wie können wir die Spendengelder, die wir auch kriegen, möglichst effizient einsetzen. So. Und das ist was, woran wir auch arbeiten werden und hoffentlich in der zivilen Flotte sozusagen die Kapazitäten da auch ausbauen in den nächsten Jahren. So.
Ich will ganz gerne mit einer positiven Note hier rausgehen. Jetzt hast du so viel gesagt, was alles Käse läuft, muss man so zu sagen. Aber was
ja,
persönlich...
Wir waren am Anfang so gut, da haben wir über die Kommunen geredet, die so viel Gutes machen. Das passiert auch gerade. In Regensburg haben wir das auch gerade wieder gesehen. Also,
ja, aber was persönlich gibt dir Hoffnung oder wo holst du die Kraft her, trotzdem weiterzumachen?
Ich glaube, manchmal ist das, also das ist ja wie bei allem, was man tut, manchmal macht man es einfach. Und dann ist man da irgendwie so drin und es gar nicht, also manchmal, es gibt ja immer wieder diese Momente, die einen so total zurückholen. Also ich habe in letzter Zeit wirklich häufig den Film Kein Land für niemand gesehen, weil wir dann häufig noch mit auf Podien danach diskutieren dürfen. Ja. Und das führt einem immer so wieder vor Augen, worum geht es hier denn eigentlich, ne? Wenn man irgendwie, so auch wie heute, den ganzen Tag vor seinem Laptop sitzt. Und ich glaube aber, das sind so Momente wie heute Morgen, als ich die Bilder dann auch bekommen habe, aus Sizilien, als sozusagen die CI-5 wieder in den Einsatz aufgebrochen ist und wo man irgendwie schon sehr genau weiß, wofür man das macht. Und ich glaube, es hat am Ende wirklich ganz, ganz viel zu tun mit den Menschen, mit denen man da auch jeden Tag irgendwie dran zusammenarbeitet, wo man sich immer wieder denkt, auch wie cool, also und wen braucht es alles, damit so eine Organisation läuft. Und es gibt aber die Leute, die das hauptamtlich machen und die das in ihrer Freizeit machen und ich glaube, das ist schon auch einfach immer wieder das, was mich dazu bewegt, das irgendwie auch jeden Tag zu tun. Genau.
Wunderbar. Liebe Anna, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein ganz tolles Gespräch gehabt. Toll, dass ich dich kennenlernen durfte. Und ich hoffe, es auch ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Ja, vielen Dank. Total. Ich rede ja mal gerne über dieses Thema.
Ja, sicher. Ich meine, das ist
die Möglichkeit. Es ist ja wirklich der Punkt, ich glaube, das darf man eben auch nicht unterschätzen. Also wir haben es eben gesagt, da gibt es hier jeden Tag so viele keine Ahnung, Artikel und alles darüber, ne, was man jetzt alles verschärfen will. Und ich denke mir mal so, wir müssen uns auch mal wieder ein bisschen den Raum nehmen, sozusagen über unsere Beweggründe und unsere Argumente zu sprechen, dass wir das tun.
Ja.
Vielen Dank dir.
Ja, sehr, sehr gerne doch. Ich werde eure Homepage nochmal in die Shownotes mit reinpacken. Da könnt ihr euch nochmal informieren über die ganze Organisation. Und an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Bleibt weiter neugierig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.